Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns zuhören, während die Weihnachtsfeiertage zu Ende gehen und so langsam auch das Jahr 2024. Deshalb ziehen wir in unserer Sendung Bilanz und fragen heute, was ist in den vergangenen turbulenten 12 Monaten an deutschsprachigen Theaterbühnen alles passiert und wie können Sie sich fit machen für neue Herausforderungen? Um das zu klären, setzen wir unsere Reihe über die künstliche Intelligenz und die Zukunft der Kunst fort. Wir sprechen gleich mit dem Meister des digitalen Theaters, mit Regisseur Kai Voges darüber, welche Chancen die KI den Bühnen bietet und welche Risiken. Auch die erfolgreichsten Podcasts des Jahres nehmen wir nochmal unter die Lupe und fragen den Schauspieler Dimitri Schad, was ihm heilig ist. Das alles heute in Fazit.
Fazit.
KI und die Zukunft der Kunst.
Ein technischer Fortschritt, der unsere Welt auf den Kopf stellen wird. Manche jubeln optimistisch, anderen läuft es eiskalt den Rücken herunter beim Gedanken daran, welche Rolle die künstliche Intelligenz in unserer Zukunft spielen könnte. Zum Jahresende stellen wir jeden Abend ab 23.05 Uhr hier in Fazit die Frage, wie verändert die KI die Künste? Gestern haben wir uns damit beschäftigt, wie die bildende Kunst mit den neuen Möglichkeiten und Herausforderungen umgeht. In den kommenden Abenden wird es um die Architektur gehen, den Tanz, die Musik, Übersetzungen und Illustrationen. Und heute fragen wir beim Theater nach. Dafür bin ich jetzt am Telefon verbunden mit einem Mann, der das Digitale wie kaum ein anderer Bühnenkünstler in seine Arbeiten einbindet. Regisseur Kai Voges ist derzeit Direktor des Wiener Volkstheaters und übernimmt in der kommenden Spielzeit 2025/26 die Intendanz am Schauspiel Köln. Schönen guten Abend, Herr Voges.
Ja, guten Abend.
Herr Voges, man kann grundsätzlich sagen, dass Sie vor technischen Fortschritten keine große Angst haben, oder?
Nein, es ist eine Neugierde, die mich treibt, herauszufinden, was das für Werkzeuge sind, wo sie gefährlich sein können und wo sie uns hilfreich sein können. So, das ist mein Bestreben, die Dinge zu erforschen.
Dann lassen Sie uns gleich mal konkret in die Praxis schauen, wie dieses Erforschen bei Ihnen aussieht. Sie haben in diesem Jahr einen wirklich bemerkenswerten Abend am Berliner Ensemble inszeniert, eine Adaption von Sibylle Bergs riesigem Roman RCE, Remote Code Execution. Da geht es um Hacker, die die großen Tech-Konzerne mit ihren eigenen Waffen schlagen wollen, also auch mit den Manipulationsmöglichkeiten der KI. Und da haben Sie sich überlegt, das greifen wir auch in der Inszenierung auf und erarbeiten unseren Abend mit Hilfe der KI oder geben gewisse Teile an die künstliche Intelligenz ab. Und das begann ja schon bei der Textfassung.
Ja, in dem Stück von Sibylle Berg wollen Hacker das System stürzen mit den Mitteln des Systems. Das heißt, mit Algorithmen, mit KI, mit Massenüberwachung. Und das machen die Hacker. Und ein Stück darüber auf die Bühne zu bringen, ist ja erstmal eine relativ unsinnliche Sache. Da wird dann von Trojanern erzählt und niemand kann sich vorstellen, wie so ein Trojaner aussieht. Und das Theater ist nun mal eine Kunst, wo man die Dinge auch visualisiert haben möchte, wo man etwas erleben möchte. Und so kam ich auf die Idee, wenn Sibylle Berg eine Gruppe von Hackern zusammengetan hat, damit die Welt revolutioniert werden soll, warum hole ich nicht eine Gruppe von Computer-Nerds aus der Video-Art-Kunstszene zusammen, um mit denen vielleicht ein bisschen das Theater zu versuchen zu revolutionieren. Und so habe ich mit 11 Videokünstlerinnen und Videokünstlern zusammen an diesem Dorf von Sibylle Berg gearbeitet. Dazu kam auch noch der Musiker Tommy Finke, der einen Soundtrack komponiert hat. Und es begann alles damit, dass ich den Soundtrack von Tommy Finke, den er so auch zusammen inspiriert von KI komponiert hat, verbunden habe mit einer Textfassung, die ich habe von einer Computerstimme einsprechen lassen und es dann auf die Musik verteilt, sodass eine Timeline entstand am Computer erstmal, bevor der erste Schauspieler die Probebühne betrat, sodass wir 72 Minuten Sibylle Berg künstlich erzählt von verschiedenen Computerstimmen zu einer Musik von Tommy Finke hatten. Und darauf begannen dann die Probearbeiten.
Also es hat sich auch auf die Musik und die Videos erstreckt, die an diesem Abend zu sehen waren. Das Publikum war und ist begeistert. Hatten Sie bei dieser Arbeit das Gefühl, es ist wirklich auch die KI, die jetzt hier etwas ganz Besonderes schafft? Oder war es mehr so ein Gimmick, mit dem Sie da gearbeitet haben?
Ja, vielleicht um noch fortzufahren, wie wir es gemacht haben. Wir haben diese Tonspur, die erstellt worden ist, die wurde den Schauspielern ins Ohr gesteckt, so dass die Schauspieler die künstliche Stimme nachsprechen mussten in verteilten Rollen in dem Rhythmus. Das hat so ein Uncanny-Gefühl gemacht, so ein nicht ganz menschliches Gefühl, wie die Betonungen liefen von den Schauspielern. Und auf diese Tonspur haben die Videokünstler dann Visuals generiert, teilweise von der Musik getriggert. Teilweise haben wir aber auch dem Computer gesagt, erkenne die Worte, kreiere Bilder zu diesen Worten, oder wir haben ihm Texte eingegeben, wonach er kurze Videosequenzen erzeugte, sodass diese 11 Videokünstlerinnen und Künstler Bilder generiert haben auf diese Timeline. Und wenn man den Abend heute sieht, dann sieht man 5 Schauspieler tanzend, sprechend, chorisch, singend auf der Bühne. Und dazu im gleichen Rhythmus läuft dann ein Orkan an Videobildern wie eine Maschine darüber, die uns diese Geschichte erzählt. Und wir haben, wie das so üblich ist, auch beim normalen Filmdreh, unglaublich viel Output gehabt. Also wir haben 72 Minuten am Ende auf der Bühne zu sehen. Allerdings haben wir über fast 1000 Stunden Material generiert, um da hinzukommen.
Also Sie müssen schon noch selber eingreifen. Und bis jetzt haben KI-Arbeiten, sagen wir, wenn die KI entscheidet, wann etwas auf der Bühne gespielt wird oder wenn sie Texte beliebig zusammenstellt, immer etwas mit so einem erkennbaren Zufallsprinzip zu tun gehabt. Aber was wir gerade erleben und was Sie ja auch gesagt haben, es beginnt jetzt, die KI etwas zu erzählen. Schlüssige Texte, Geschichten, Figuren, Dialoge, das ist etwas, was ja in der Zukunft auf das Theater zukommen kann. Da geht bereits sehr vieles und natürlich könnten auch Schauspielerinnen und Schauspieler von der KI ersetzt werden. Das hat noch was experimentell Kurioses, auch Amüsantes, aber könnte da die Stimmung bald kippen?
Zuallererst wurde mir bei meiner Arbeit am Berliner Ensemble klar, dass die KI herzlich wenig Geschmack noch zur Zeit hat. Man muss eine Menge kuratieren, weil von sich aus kommt da erstmal nicht viel Ordentliches dabei heraus. Also man ist so Entdecker, Kurator von ganz vielen Werken, die entstehen. Aber da ist dann wir wiederum mit unserem Geschmack und unseren Interessen, mit unserer Erzählung, die wir machen wollen, müssen auswählen, was wir davon gebrauchen können. Das kann die KI noch überhaupt nicht. Spannend ist eine Arbeit gewesen von Fronte Vacuo, die bei mir am Volkstheater lief, wo wir eine KI beauftragt haben, Tänzer zu beobachten und durch die Kamera, durch die Bewegungsabläufe, die die KI beobachtet hat, hat die KI eine Musik gegeben. Und zu dieser Musik haben die Tänzer angefangen zu tanzen und das hat wiederum die KI zu neuer Musik hervorgeholt. Und es entstand so eine Feedbackschlaufe, wo der Algorithmus versucht hat zu verstehen, was ist das wieder hineingegeben hat und wieder einen Impuls vom Menschen zu bekommen. Und dann ein Zwiegespräch zwischen Mensch und Computer entstand dabei, was ich wirklich aufregend fand, weil so wie der Mensch versuchte, seine Bewegungen anzupassen auf die Musik oder auch durch seine Bewegungen die Musik zu steuern, versuchte der Algorithmus zu lernen. Und es entstand ein gespenstisch, aber auch aufregendes Zwiegespräch vor den Augen der Zuschauenden.
Aufregend ist das ja vor allen Dingen, solange die Zuschauenden noch wissen, dass sie es mit einer KI oder mit Robotertechnik auf der Bühne zum Beispiel zu tun haben. Aber bald könnte es ja so sein, dass das gar nicht mehr wirklich unterscheidbar ist. Gerade auch nach Corona und den endlosen Streaming-Versuchen hat sich das Theater ja eigentlich ganz klar positioniert als die große Analogkunst. Da sitzt man echten Menschen gegenüber handgemachten Bühnenbildern. Es entsteht diese Realität. digitale Präsenz. Wird es jetzt womöglich immer wichtiger, weil es gar nicht mehr selbstverständlich ist?
Ich glaube, wenn wir in unsere politische Gegenwart hineinschauen, dann sind wir wirklich in einer schwierigen Phase, wo sehr viel Fake News, Populismus, nationalistische Stimmen mehr und mehr in die Öffentlichkeit treten oder auch ins Netz hineinkommen. Und was die Gesellschaft meines Erachtens mehr denn je braucht, ist eine Medienkompetenz, ein Verständnis zu analysieren, was höre ich denn da? Stimmt denn das, was ich höre, oder stimmt es nicht? Warum wird es mir auf diese oder jene Art erzählt? Ist das Bild, was ich da sehe, überhaupt ein wirkliches Bild oder ein inszeniertes Bild oder vielleicht ein Bild von einer KI generiert? Ist dieser Ton ein echter Ton oder ein Fake-Ton? Diese Medienkompetenz ist etwas, was die große Herausforderung unserer Jetztzeit ist für uns. Und ich glaube, dass das Theater der Ort sein kann, wo Herstellung und Wirkung erlebbar gemacht werden kann. Es ist eben nicht das Kino, wo man in die Illusionswelt hinabfällt, sondern man schaut auf diese Bretterbühne, die die Welt bedeuten soll, und sieht die Schauspielerinnen und Schauspieler bei der Arbeit. Und doch sieht man auch, wie sie Verwandlungen schaffen und wie sie fiktionale Welten erzählen. Und wenn man dann noch Mittel der gegenwärtigen Digitalisierung mit auf die Bühne bringt, können wir noch mehr erkennen, wie eigentlich eher diese Fantasie, diese Steinwelten oder diese Fake-Welten geschafft werden, wie die Herstellung funktioniert, aber auch wie die Wirkung und wie die manipulative Kraft da drin besteht. Also dieses Sein oder Nicht-Sein, diese Steinwelt, ist es die Wahrheit oder die Lüge? Das wird seit Jahrtausenden auf der Bühne erzählt. Und vielleicht ist es wichtiger denn je zuvor, dass in Zeiten von Populismus und Fake News jetzt weiter in die mediale Sensibilisierung hineinzutreiben.
Wir werden in unserer Sendung noch mal ausführlicher darauf eingehen. Die Theater sehen sich massiven Sparzwängen ausgesetzt. Ist KI da eine Lösung? Für Sie auch als Intendant, kann man da sagen, wir können Arbeitskosten einsparen, erstmal in der Kunst, aber dann auch in der Verwaltung, die ja sehr kostenintensiv ist, wie wir in den Spardebatten immer wieder hören. Sehen Sie da einen Spielraum, mal ganz nüchtern buchhalterisch gefragt, für Kostenoptimierung?
Also das wäre schön, wenn ich da jetzt eine Antwort drauf hätte, die sagen würde, ja, ich glaube, damit können wir Geld einsparen. Ich sehe diesen Digitalisierungsprozess, dass man effizienter, dass man weniger bürokratisch sein muss, immer noch sehr in den Kinderschuhen in den Theatern, und dass da noch viel getan werden muss. Und das ist erstmal ein Mehraufwand. Und vielleicht kann dann an Kassensystemen, auch in der Buchhaltung und sowas, später mit besseren Prozessen Geld eingespart werden. Aber bis dahin muss erstmal entwickelt werden, ausgebildet werden. Und da liegen mal mehr Kosten vor uns, als dass Einsparungen zu sehen sind.
Herr Voges, als neuer Intendant in Köln werden Sie sicher weiter digitales Theater machen, mit KI arbeiten auch. Was wünschen Sie sich da für Aufführungen? Wie sieht Ihr idealer KI-Theaterabend aus? Vielleicht sind Sie ja schon in der Planung.
Ich wünsche mir ein Theater, was gegenwärtig ist, was versucht, die Welt, in der wir leben, zu beschreiben und sich mit ihr auseinanderzusetzen, zu einem lustvollen Erlebnis für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und da spielen für mich die Technologien der Gegenwart mit hinein und die Ängste, die wir damit haben, zu Recht oder zu Unrecht, aber vielleicht auch ja die emanzipatorische Kraft, die wir haben, dass wir die Dinge auch in die Hand nehmen können und selbst gestalten. Und vielleicht ist RCE, den Abend, den ich diese Spielzeit machen durfte am BE, auch so eine schöne Erzählung von diesen Nerds, die eben nicht Opfer einer technisierten, globalisierten Welt geworden sind, sondern die Technologie selbst in die Hand nahmen, um die Welt zu etwas Besserem zu verändern. Und solche positiven, kraftbringenden Erzählungen, die wünsche ich mir auch in der Zukunft.
Kai Voges, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und dafür, dass Sie sich zum Ausklang der Feiertage für uns Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen herzlich.
Fazit.
Künstliche Intelligenz löst eine große Faszination für unsere Gegenwart aus, aber das Gleiche gilt für etwas ganz analog Altmodisches, auch wenn es digital ausgespielt wird. Das simple, zwischenmenschliche Gespräch. Podcasts sind allgegenwärtig. Es gibt kein Thema, das nicht in diesen entspannten Hörformaten besprochen wird. Alltag, Verbrechen, Kunst, Kultur, Film, Kochen und Gesundheit. Und wir freuen uns besonders, dass Deutschlandfunk Kultur in diesem Jahr den Deutschen Podcastpreis gewonnen hat mit dem Podcast Billion Dollar Apes. Den können Sie zum Beispiel in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und was 2024 noch so in der Podcast-Welt los war, das hat sich mein Kollege Kais Harabi für uns angeschaut und angehört.
Hallo!
Maus, da sind wir endlich.
Ja, und damit ganz herzlich willkommen zur Lage der Nation. Ausgabe Nummer 413.
Ja, der Blick auf die Jahrescharts verrät schon, die größten Podcast-Hits waren 2024 dieselben wie schon in den vergangenen Jahren. Bill und Tom Kaulitz mit Kaulitz Hills, Mordlust für die True-Crime-Fans und die Lage der Nation für alle Politik-Junkies. Immerhin eine hat sich in diesem Jahr getraut, das Feld der Politik-Podcaster etwas aufzumischen.
Hallo und herzlich willkommen bei uns. Erste Folge unseres und meines neuen Politik-Podcasts. Der kommt jetzt jede Woche Donnerstag. Es gibt ein Thema, einen Gast, ein politisches Interview.
Aber Anne Will ist auch eine bekannte Stimme. Die andauernde Flut an neuen Podcasts ist langsam abgeebbt und hat den Blick dieses Jahr freigegeben auf wirkliche Highlights. Die gab es vor allem unter den journalistischen Recherche-Podcasts.
I'm following you, I'm with you, I'm not leaving you alone.
Ich bin bei euch. Ich lasse euch nicht allein.
In wenigen Minuten werden Sarahs Schwester und Bruder auf ein Schiff steigen, um nach Europa zu fliehen. Doch dann...
To all ships transiting the area, we inform you that this MRCC is searching for a sailing vessel with 67 migrants.
Reißt der Kontakt ab.
Der ARD-Podcast Wo bist du zum Beispiel begleitet Menschen auf der Suche nach Angehörigen, die auf der Flucht verschollen gegangen sind. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke, korrupte Behörden und die EU-Grenzpolitik. Eine beklemmende Erinnerung daran, dass es bei den ganzen migrationspolitischen Debatten im Land auch immer um echte Menschen geht. Beklemmend und bemerkenswert war auch der Podcast NDA, die Akte Kascha Lehnhardt. Mithilfe von Sprachnachrichten rekonstruiert der Podcast die Ereignisse, die zum Suizid der Influencerin Kascha Lehnhardt geführt haben sollen und welche Rolle ihr Ex-Partner gespielt haben soll, der Fußballer Jérôme Boateng.
Jérôme und ich lieben uns und das sind jetzt alles Dinge, die von außen kommen. Und das rüttelt trotzdem an der Beziehung und wir wollen halt einfach nicht, dass es kaputt geht.
Im Februar 2021 nimmt sich Kascha Lehnhardt das Leben. Nach ihrem Tod geht es in der Berichterstattung vor allem um die toxische Beziehung der beiden, auch um Cybermobbing und Hetzkampagnen.
Worum es in der Öffentlichkeit beim Fall Kascha Lehnhardt selten geht, ist mutmaßliche Partnerschaftsgewalt. In diesem Podcast sprechen wir darüber. Wir wollen einen blinden Fleck in der Geschichte zwischen Kascha Lehnhardt und Jérôme Boateng ausleuchten.
Auffällig ist, fast alle bemerkenswerten neuen Produktionen sind mittlerweile mit großen Medienhäusern im Rücken entstanden, wie etwa der Süddeutschen Zeitung, dem Spiegel oder den ARD-Sendern. Dass Produktionsfirmen wie Studio Bummens oder Andan sich alleine rauswagen, geschieht fast gar nicht mehr. Auch ein Zeichen dafür, dass die Krise im Podcast-Markt angekommen ist. Die Zahl der Hörer stagniert, das Geld fließt nicht mehr so einfach. Die Aussicht, einen Podcast exklusiv für eine Plattform wie Spotify produzieren zu können, gibt es mittlerweile praktisch gar nicht mehr. Stattdessen setzt zum Beispiel Spotify jetzt auf Videos, wie etwa bei Gemischtes Hack.
Mein Name ist Felix Lobrecht, mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Tommy Schmidt. Und das Gute ist, dadurch, dass wir jetzt ein Videopodcast sind, werden wir uns jetzt so inshallah so oft wie möglich wirklich im echten Leben gegenüber sitzen.
Ja.
Weil Tommy ist nach Bielefeld gezogen und dadurch ist es nicht mehr so
weit. Hast du gerade gehört, dass das Erste, was ich jemals in dem Videopodcast hier in dem Studio gesagt habe, mit belegter Ich habe gerade gesagt. Kennst du das, wenn so Speichel plötzlich auf der Schweiz? Was war das denn?
Ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, bleibt allerdings abzuwarten. Klar ist, dass Spotifys Strategiewechsel für viele Produzenten nicht nur ein Dämpfer ist, sondern auch Signalwirkung hat. Die fetten Jahre sind auf dem Podcast-Markt endgültig vorbei.
Der Jahresrückblick von Kais Harabi. Noch mehr Einblicke und Hintergründe zum Thema gibt's in unserem Podcast über Podcast. In der Deutschlandfunk-App finden Sie den, neben vielen anderen auch, passend zu den Themen in unserer heutigen Sendung, zum Beispiel auch den Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und nachtkritik.de.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Ben Ebeling und werden gelesen von Birgit Dölling.
Die Filmförderungsanstalt FFA zieht eine positive Bilanz des zurückliegenden Kinojahres. Man habe voraussichtlich zwar nicht die gleichen guten Zahlen wie im Spitzenjahr 2023 erreicht, erklärte FFA-Vorstand Dinges in Berlin, aber er sei zufrieden. Abschließende Zahlen für 2024 werden erst im Februar veröffentlicht. Doch in den ersten 6 Monaten des Jahres wurden an deutschen Kinokassen rund 41,9 Millionen Tickets verkauft. 2023 waren es im gleichen Zeitraum rund 3,3 Millionen Kinokarten mehr. Als Hauptgrund für den Rückgang nennt die Filmförderungsanstalt, dass sich der Start einiger Blockbuster verzögert. Eine Folge des Hollywood-Streiks, denn 2023 hatten Drehbuchautoren, SchauspielerInnen und andere Filmschaffende in den USA monatelang die Arbeit niedergelegt. In Griechenland soll wegen der zunehmenden Dürreperioden ein fast 2000 Jahre altes Aquädukt in Athen wieder in Betrieb genommen werden. Das Bauwerk aus der Römerzeit ist 23 Kilometer lang und verläuft größtenteils unterirdisch von Vororten bis ins Zentrum der Hauptstadt. Das Aquädukt stammt aus der Zeit des römischen Kaisers Hadrian im 2. Jahrhundert. Unter dessen Regentschaft waren viele heute noch sichtbare Bauwerke in Athen errichtet worden. Das Aquädukt soll nach der Reaktivierung die Versorgung mit Nutzwasser etwa zur Bewässerung von Gärten, Parks und Landwirtschaft verstärken und das Trinkwasser schonen. Das griechische Kulturministerium unterstützt die Pläne der Athener Wasserwerke. Der US-Musikproduzent Richard Perry ist tot. Wie US-Medien berichten, starb er bereits am Dienstag im Alter von 82 Jahren in Los Angeles. Perry arbeitete mit Künstlern wie Rod Stewart, Barbara Streisand, Diana Ross und Ringo Starr zusammen. Dabei entstanden zahlreiche Hits, etwa You're So Vain von Carly Simon aus dem Jahr 1972 oder I'm So Excited von den Pointer Sisters 1984. 2015 wurde Perry mit dem Sonderpreis Grammy Trustees Award ausgezeichnet. Bekannt war er zudem als Lebensgefährte der Schauspielerin Jane Fonda. 2017 trennte sich das Paar.
Was mir heilig ist.
Der Schauspieler Dimitri Schad hat gerade erst Triumphe gefeiert in Falk Richters grandiosem Solostück The Silence an der Schaubühne Berlin. Heute erzählt er uns, was ihm besonders am Herzen liegt, was ihm heilig ist.
Was mir heilig ist, und darüber habe ich länger nachgedacht und eben im Sinne von heilig wichtig, ist Geschichten erzählen. Und zwar wirklich auch schon im ursprünglichen Sinne des Wortes, also heilig, etwas Göttliches, etwas, was so vom Himmel gesendet ist. Und das ist beim Menschen ja die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, dass wir, seit wir uns entwickelt haben als Homo sapiens und wir irgendwann zu dieser Fähigkeit gekommen sind, Stimmen anderer Menschen zu internalisieren, die sich dann irgendwann verdichtet haben und dass diese Stimmen da geblieben sind, selbst als diese Menschen schon gestorben sind. Und irgendwann hat sich ein Amalgam dieser Menschen in uns abgelagert. Und wir haben das, weil wir es uns einfach nicht anders erklären konnten, als Götterstimmen abgespeichert und gesagt, es gibt diese Stimmen, die irgendwo anders sind und die existieren. Und das hat sich dann über die nächsten Zehntausende von Jahren verdichtet. Und dann haben wir es irgendwann angefangen zu internalisieren und trotzdem ist ja bei uns allen der Wunsch da und das, was uns als Spezies ausmacht, Geschichten zu erzählen, irgendetwas zu erfinden und zu sagen, wir haben ein Narrativ, das uns versucht, die Welt um uns herum zu erklären und unseren Platz da drin irgendwie zu finden. Und diese Kunst, oder erstmal grundsätzlich die Fähigkeit, eine Geschichte zu erzählen. Die umgibt uns ja, nach der sind wir süchtig. Und ich bin als Mensch aufgewachsen, nicht unbedingt mit anderen Menschen, sondern mit Geschichten, mit Büchern und mit Filmen, die ich angeschaut habe. Und die Art von Bedeutung, die das für mich und mein Leben hatte und das, wie es mich als Mensch geprägt hat, ist so wichtig, dass ich das nach wie vor mittrage und dass ich das Gefühl habe, dass ich eine Verantwortung habe in der Art und Weise, wie ich Geschichten erzähle. Dass ich eine Bedeutung habe für Menschen, die diese Geschichten konsumieren. Und ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann könnte ich meinen Beruf nicht ausüben. Wenn ich nicht fundamental daran glauben würde, dass Geschichten für uns heilig sind, bedeutsam und dass sie mehr sind als einfach nur ein Zeitvertreib und eine Unterhaltung.
Der Schauspieler Dimitri Schad.
Fazit.
Die Theater blicken auf ein bewegtes, auf ein schwieriges Jahr zurück. Vieles passiert, viel ist diskutiert worden und gespielt wurde natürlich auch. In unserem Theatermagazin Rang 1 haben wir die Bühnen das ganze Jahr begleitet, immer samstags um 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Mit meinen Rang 1-Kollegen Susanne Burkhardt und Janis Elbira habe ich vor dieser Fazitsendung über das zurückliegende Jahr gesprochen und erst einmal Janis Elbira als Mitglied der Theatertreffen-Jury gefragt, ob es für ihn ein schönes Theaterjahr gewesen ist.
Alles in allem, künstlerisch würde ich sagen, ja. Inhaltlich war vieles sehr grimmig, war mein Eindruck. Also das Theater scheint schon sehr stark eingeholt zu sein von den Weltzuständen der letzten Jahre. Das merkt man jetzt, glaube ich, sehr stark. Ich finde es immer relativ schwierig, sowas wie einen großen Trend zu identifizieren, weil man schaut sehr viele Einzelabende, die nicht wirklich miteinander verbunden sind oder über denen irgendwie sowas wie eine Bewegung liegt oder sowas. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass man vielleicht zwei Sachen identifizieren könnte. Das eine ist, dass es sehr viele, ich würde fast sagen, historische oder biografische Stoffe auf den Bühnen gab. Also sehr viel Graben in der Vergangenheit. Ich habe den Eindruck, dass sehr viel versucht wurde, Spuren zu lesen in die Gegenwart aus der Vergangenheit heraus, also in individuellen Biografien oder auch in Familien, in der eigenen Familie vielfach. Und das andere wäre, dass bestimmte Autoren wieder auf dem Spielplan aufgetaucht sind, die so zu den Klassikern des 20. Jahrhunderts gehören. Ich denke da an Samuel Beckett, Thomas Bernhardt, Max Frisch.
Ja, Biedermann und die Brandstifter.
Biedermann und die Brandstifter wird sehr viel gespielt. Ja. Ich habe Warten auf Godot mal wieder gesehen, was man gefühlt nicht mehr so viel sieht. Thomas Bernhardt ist relativ viel gespielt worden. Autoren, die lange so ein bisschen verschwunden waren, aber die eben in ihrem Werk, glaube ich, auf jeweils sehr unterschiedliche Weise von den Schrecken des 20. Jahrhunderts erzählen und die uns heute dann doch wieder was zu sagen scheinen.
Kommen wir mal auf einen sehr traurigen Tag zu sprechen, der die Theaterwelt stark erschüttert hat, der 26. Februar. Da ist der große Autor und Regisseur René Polisch verstorben, völlig unerwartet für die meisten Menschen. Ein großer Schock. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber für mich war der Gedanke sehr schwer zu fassen, dass wir plötzlich auf diese Reihe der Polisch-Stücke verzichten müssen, von denen man ja immer gedacht hat, sie gehören einfach völlig selbstverständlich zu unserem Theaterleben dazu. Wie ist euch das gegangen?
Ja, für mich war das wirklich ein Schock, als diese Nachricht kam und wahrscheinlich für die meisten Leute, die Polisch begleitet hat, als Theatermacher, als Autor und als Regisseur. Und zum einen gab es ja diese irrsinnig lustigen Titel, die er immer gefunden hat für seine Stücke und dann dieses Theater, was halt besonders junge Leute auch angesprochen hat. Also ich glaube, dass René Polisch ja was geschafft hat, was viele nicht schaffen, was vielleicht Castorf noch geschafft hat, Frank Castorf, der die Volksbühne lange geleitet hat und dort auch inszeniert hat, dass ein Publikum angesprochen wird, was normalerweise vielleicht nicht so ins Theater geht. Und das Verstörendste für mich an dem Tod von René Polisch war ja nicht nur, dass man jetzt seine Stücke nie wiedersehen wird, sondern die letzte Inszenierung, die ich erst nach seinem Tod gesehen habe und die plötzlich wirkte, als hätte da jemand sein eigenes Ableben vorhergesehen und in ein Stück gefasst, was natürlich nicht so sein konnte, weil er ist ja plötzlich gestorben. Obwohl er vorher erkrankt war. Aber ja, ich fand, das hat für mich tatsächlich das ganze Theaterjahr überschattet, auch wenn jetzt zum Schluss nochmal ein René Polisch aufgeführt wurde, ohne den Regisseur, aber mit seinen alten Stammschauspielern.
Ja, Nichts ist okay ist der Titel des Stückes.
Ja, Nichts ist okay war das, was Fabian Hinrichs gespielt hat, genau.
Und der Schnittchenkauf ist der Titel des nicht Stückes, sondern Prosatextes von René Polisch aus dem Jahr 2011, das jetzt von 5 Polisch-SchauspielerInnen und der Dramaturgin zusammengestemmt wurde und was wirklich ganz herausragend sagen, schön gelungen ist. Also ein Polish-Abend wie zu besten Zeiten. Und eigentlich hat Polish immer darauf gezielt, dass es ihn als Regisseur eigentlich gar nicht braucht. Er hat immer gesagt, er schreibt auch nicht für die Schauspieler, sondern mit den Schauspielern. Die Texte entstehen mit den Schauspielern. Und so ein Abend ist das dann geworden, der funktioniert ohne ihn. Und das ist vielleicht das größte und schönste Vermächtnis, das Polish da hinterlassen hat, in gewisser Weise.
Nun war René Polish zum Zeitpunkt seines Todes auch Intendant der Berliner Volksbühne, die aus ihren Identitätskrisen gar nicht mehr rauszukommen scheint. Eine Weile hieß es, Vegard Winge und Ida Müller würden die Intendanz vorübergehend übernehmen. Damit wäre ja erneut auch eine Verbindung zu der großen Volksbühnenzeit von Castorf und Polish hergestellt worden, weil Winge Müller zu den herausragenden Künstlern ja auch der Castorf-Intendanz am Haus gehört haben. Inzwischen gilt das nicht mehr. Die beiden wollen die Aufgabe nicht annehmen. Muss man jetzt einfach konstatieren, diese klassische Volksbühne als Identifikationsort, die gibt es jetzt eigentlich nicht mehr?
Ja, würde ich schon fast sagen. Also im Moment ist sie halt in einer sehr schwierigen Situation, weil sie hat eine Interimsleitung. Da ist kein Intendant, der nach vorne preschen kann und die Stimme erheben kann. Und da sind ja jetzt auch Kürzungen beschlossen worden, immense Kürzungen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Tanker, der so auf offener See segelt und die Besatzung ist gerade im Beiboot unterwegs und man weiß nicht so richtig, wo das hinführt. Also wer könnte denn jetzt eine Interimsleitung übernehmen? Die Zeit wird ja immer knapper. Wer könnte das Haus grundsätzlich übernehmen? Die Ausschreibung läuft ja immer noch, aber mit dieser doch reduzierten Finanzierung. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass früher oder später irgendwie dieses Haus geopfert wird, einem grundsätzlichen Sparwillen in dieser Stadt, weil da eben vielleicht gerade keine Verteidigung ist. Man weiß gar nicht, wer gehört jetzt noch zum Ensemble. Es ist alles so vage, dass ich gerade große Befürchtungen habe für dieses Haus.
Einer der Gründe für die Absage waren ja auch die Sparauflagen, die der Senat über die Berliner Kultur verhängt hat. Diese drastischen Einschnitte, wir haben im Programm sehr häufig darüber gesprochen. Anderen Städten geht es auch sehr schlecht. München muss sehr viel einsparen. In Köln sollen wohl 17% des Budgets gestrichen werden. Also das ist eine große Gesamtsituation, wo alle jetzt irgendwie sehen müssen, wie sie mit weniger Geld auskommen sollen. Aber gerade diese ganze Diskussion in Berlin, die ja auch so viel Proteste ausgelöst hat, man hatte doch den Eindruck, dass diese politischen Entscheidungen oder Vorschläge von Menschen gemacht worden sind, die sich in der Kultur gar nicht auskennen. Das ist doch ein besonderer Vorgang, oder würdet ihr das auch so sehen?
Ja, also das Jahr fing ja mit dem Tod von René Polish schon tragisch an und ich finde, das endet jetzt mit diesen extremen Kürzungen, die so völlig sinnlos stattfinden, weil ja überhaupt nicht geguckt wird, was passiert eigentlich, wenn ich das wegnehme, was passiert dann eigentlich mit dem Rest? Also ich habe sowas noch nie so erlebt, dass man über eine Kulturlandschaft rübergeht und überall was wegnimmt und dann gab es diese Proteste, dann hat man die großen Leuchttürme wieder, hat man es wieder zurückgenommen, aber die freie Szene, die natürlich nicht vielleicht so eine ganz so starke Lobby hat, da wurde es dann umverteilt und da wurden die teilweise noch stärker belastet. Ich finde das wirklich fatal, wie kopflos hier mit über Jahren gewachsenen Strukturen umgegangen wird, wie viel da gerade zerstört wird. Und natürlich mit ganz viel kultureller Bildung, Inklusionsprojekten, die zum Teil der ehemalige Kultursenator von den Linken Klaus Lederer auf den Weg gebracht hat. Da sind Sachen über Jahre, haben wirklich etwas erreicht und das wird jetzt einfach gekippt. Und ich glaube, der Verlust, Monika Grütters, die ehemalige Kulturstaatsministerin, hat das ja in unserem Programm ganz deutlich gesagt, dass der Verlust, das wird so viel höher sein als das, was man einspart. Das ist wirklich erschütternd.
Besonders interessant ist ja auch das Grundverständnis von Kultur, was damit zum Ausdruck gebracht wird. Also Kai Wegner, der regierende Bürgermeister von Berlin, hat darauf hingewiesen, dass die Kassiererin im Supermarkt angeblich sowieso nicht in die Oper gehen würde. Warum solle sie also ein Haus wie die Oper mit ihren Steuergeldern finanzieren? Und Joe Charlo hat in einer Diskussion in der Schaubühne auf die Kritik an seiner Politik und an den Einsparungen mit einem Verweis auf Tansania reagiert. Das hören wir uns mal an.
Ich würde mir wünschen, dass wir nicht immer in Drohszenarien und Untergangsszenarien verfallen, die genau das immer wieder bestätigen, womit die Menschen draußen kämpfen, nämlich, dass sie sagen, es ist alles so dunkel, alles so negativ. Sondern ich glaube, das sind auch hier Orte, wo Hoffnungen entstehen sollten. Und ich wundere mich, warum vor wenigen Wochen in Tansania, da kann keiner von euch hinsichtlich Not und Leid und was auch immer mithalten. Aber dort ist die Hoffnung, der Begriff der Hoffnung und Zuversicht völlig anders ausgeprägt.
Also das sind ja schon Aussagen in der politischen Diskussion, die man so eigentlich nicht gewöhnt ist, ein solches Argument zu hören.
dass wir doch uns vergleichen sollten mit Menschen in anderen Ländern, Kulturkreisen, denen es noch viel schlechter geht, die aber sich die Laune nicht verderben lassen. Was ist das für ein merkwürdiges Argument?
Ja, ich finde eigentlich beide Aussagen ziemlich daneben. Also auch die Aussage von Karl Wegner mit der Kassiererin ist wahnsinnig paternalistisch, steht eigentlich für einen ultra-elitären Kulturbegriff. Ist eine Trope, die man, glaube ich, relativ häufig findet in Wahrheit, dass bestimmte Leute da einfach vermeintlich nicht hingehen. Ich glaube, die Kollegen von der Taz haben gleich ein paar Tage später jemanden losgeschickt in die Staatsoper, die dann genau das Gegenteil herausgefunden hat, schönerweise im Publikum. Das kommt eigentlich meistens von Leuten, die selber vor allen Dingen nicht hingehen, die einfach ein sehr eingeschränktes Bild davon haben, wie so ein Publikum in Kulturinstitutionen aussehen kann. Und bei dem Satz von Giorgialo zu Tansania, da muss ich echt sagen, habe ich mir wirklich an den Kopf gefasst, weil das ist, glaube ich, was, was man in keinem anderen Politikressort so bringen könnte, nur in der Kultur. Man stelle sich vor, es würde ein Gesundheitsminister erzählen, oh, ich war jetzt in Tansania und ja gut, die Leute haben da ein bisschen weniger Krankenhäuser, aber die sind super happy und kommt dann zurück und sagt, ja, vielleicht können wir einfach auch hier ein paar Krankenhäuser zumachen, vielleicht geht es uns dann auch besser.
Fahrradwege brauchen wir auch
Fahrradwege,
nicht. Ich glaube, damit ist jeder Diskurs beendet.
Und ich glaube, man muss da auch wirklich mal dran erinnern, was die großen Kulturinstitutionen alles leisten, um eben ein Publikum anzusprechen, was normalerweise vielleicht nicht sich dieser Hochkulturelite zugehörig fühlt. Also die ganzen Projekte, die da gestartet werden und übrigens auch relativ günstige Eintrittspreise, für die immer wieder gesorgt wird, damit Menschen niedrigschwellig Zugang bekommen zur Kultur.
Die nur über Zuschüsse funktionieren.
Eben, das also ist ja das. Wenn man darauf dann verzichten will, dann bestätigt man ja im Grunde genommen das, was man jetzt in den Raum stellt, dass das sowieso nur interessant ist für Menschen, die sehr überprivilegiert und mit viel Geld in die Kultur reingehen, weil das so zu ihrem persönlichen Lifestyle gehört. Also da reicht ein Blick vor allen Dingen auch gerade in die Theater, um zu sehen, mit welchen Themen auch der Gegenwart dort ja eigentlich umgegangen wird und was da auf die Bühne gebracht wird, eben für ein breites Publikum.
Und ich würde gerne nochmal ergänzen, weil wir immer über die großen Städte reden, ne? Die drohende Insolvenz von so vielen kleinen Theatern, gerade im Osten Deutschlands, wenn wir gucken nach Görlitz, Freiberg, Döbeln, Plauen, Zwickau, Bautzen, Chemnitz, das sind alles Häuser, die von sich gesagt haben, sie stehen mehr oder weniger vor der Insolvenz und das Chemnitz zum Beispiel ist Kulturhauptstadt 2025 und das sind ja Orte, anders als in Berlin, wo ich mir aussuchen kann, gehe ich ins Berliner Ensemble oder gehe ich ins Gorki oder gehe ich ins Deutsche Theater, da gibt es nur dieses eine Haus und das ist ein ganz wichtiger Ort für Menschen, die ansonsten bestimmte Diskurse nicht führen können oder sich nicht gehört fühlen und also das sind diese Zentren für Toleranz, für eine offene Denkweise und das muss man sich genau angucken, was da verloren geht, weil was wollen wir denn in unseren Zentren haben? Irgendwie so eine Tankstelle oder so ein leeres Kaufhaus, das kann ja nicht die Zukunft sein.
Naja, es gibt ja die Forderung, dass man sich dann bitte an die freie Wirtschaft für irgendwelches Sponsoring wenden soll und es gibt schon Verzweiflungsprojekte, die wir in diesem Jahr präsentiert bekommen haben. Daniel Morgenroth, der Intendant des Gerhard Hauptmann Theaters Görlitz-Zittau, hat ernsthaft angeboten, den Namen seines Hauses an die Wirtschaft zu verkaufen, also ein Coca-Cola-Theater daraus zu machen. Beispielsweise klang wie ein Witz, war aber wohl ernst gemeint. Und scheinbar ist das ja zum Beispiel in Berlin für den regierenden Bürgermeister etwas, was durchaus Vorbildcharakter hat.
Ich bin bei diesen ganzen Debatten auch nochmal über ein Zitat gestolpert von Winston Churchill. Ihr kennt es vielleicht schon. Der wurde mal, als der Luftkrieg über seinem Land tobte, da wurde er aufgefordert, die Kulturausgaben zugunsten des Verteidigungshaushalts zu kürzen. Und daraufhin antwortete er trocken, und für was kämpfen wir dann? Und das fand ich irgendwie total sinnvoll. Worum geht es denn letztendlich? Ne? Natürlich ist, die Debatte hatten wir ja schon bei Corona, ist Kultur systemrelevant? Brauchen wir die Theater? Manche haben gesagt, das ist der Luxus, das Extra. Aber wenn wir das alles sozusagen kaputt sparen, und es geht ja nicht nur um Theater und Oper, es geht um kulturelle Bildung. Es sind ja viele Sachen, die was anstoßen und die unsere Gesellschaft stützen. Kulturelle Teilhabe, Diversität, Inklusion und diese ganzen Felder. Und wenn das alles weggespart wird, weiß ich gar nicht, wie diese Gesellschaft aussehen soll.
Und man kann, um vielleicht nochmal René Polisch zu zitieren oder ein Wort, das er gerne benutzt hat, sagen, es kann ja nicht sein, dass es in der Kultur nur noch um Mehrwertproduktion geht. Was Carsten Broster, der Hamburger Kultursenator, bei uns in der Sendung beschrieben hat, mit geht es wirklich nur noch um sowas wie softe Standortfaktoren, wenn man sagt, wir haben ein schönes Theater, hoffentlich kriegen wir dann möglichst viele Touristen. Oder ist das eigentlich der Ort, an dem wir unsere liberale, pluralistische Gesellschaft verhandeln?
Das sagen meine Kollegen Susanne Burkhardt und Janis Elbira. Unser vollständiges Gespräch können Sie in unserer Rang 1 Sendung hören und dann natürlich auch unter deutschlandfunkkultur.de. Da erfahren Sie dann zum Beispiel auch, was neben all den Krisen für uns die großen Bühnen-Highlights des Jahres waren. Und wir schauen jetzt nochmal in die Zeitungen von morgen. Tobias Wenzel hat sie für uns aufgeschlagen.
Wir müssen uns auf Notlagen besser vorbereiten, fordert das Bundesamt für Katastrophenschutz mit Blick auf Cyberattacken aus Russland und China, berichtet wiederum Hans Zippert in der Welt, noch sachlich korrekt, um dann, wie üblich, die wahre Meldung als Sprungbrett für seine akrobatische Satire zu nutzen. Bei einem Totalausfall des Internets kann es nötig werden, sich die unfreiwillig gewonnene Zeit anders zu vertreiben, schreibt Zippert. Der Katastrophenschutz empfiehlt, mindestens 10 Bücher auf Vorrat zu kaufen. Welche 10 Bücher hätte Friedrich Merz wohl dann zur Hand? Vermutlich »Reich werden an der Börse, 100 Weisheiten für ihr Geld«, »Inside Cockpit, Pilotentechnik, Teamwork«, »Wutmanagement, nie wieder explodieren« und weitere Sach- und Selbsthilfebücher. Romane aber wohl keine. Jedenfalls, wenn das Gerücht stimmen sollte, dass Simon Strauß in der Frankfurter Allgemeinen weitergibt. Demnach soll Wolfgang Schäuble, als Merz CDU-Parteivorsitzender geworden war, ihm den Roman »Der Leopard« von Giuseppe Tomasi di Lampedusa geschenkt haben. Merz soll Schäuble das Buch eine Woche später zurückgegeben und entgeistert gesagt haben: »Das ist ja ein Roman. Was soll ich damit anfangen?« Strauß hat »Der Leopard« gelesen und kommt zu dem Schluss, Friedrich Merz könne aus dem Roman lernen, wie kluger Konservatismus gehe. Das Buch handle vom Wandel der traditionellen sizilianischen Gesellschaftsordnung und stelle sich am Beispiel einer alteingesessenen Adelsfamilie die Frage, was durch politischen Umbruch gewonnen werde und was verloren gehe, erläutert Strauß. Er nimmt nun ein Beispiel aus dem Roman, die Forderung nach einer Standardisierung von Hauskapellen, um es auf unsere heutige Zeit, nämlich die angebliche Nivellierung von Herkunft, zu übertragen. Es klingt auch wie ein eigenes Bekenntnis zum vermeintlich klugen Konservatismus, wenn Strauß in der FAZ schreibt: »Es ist eben ein großer Irrtum des neulinken Liberalismus zu glauben, dass Herkunft keine Rolle mehr spielen dürfe, dass die Frage, woher jemand eigentlich komme, per se schon eine Geringschätzung seiner Bürgerlichkeit ausdrücke. Herkunft und Eigenheit sind im Gegenteil des Glückes Unterpfand. Sie bestimmen über Charakter und Moral, Engagement und Verantwortungsbewusstsein.« Vom Roman »Der Leopard« zu William S. Burroughs autobiografischem Roman »Queer«, genauer zu dessen Verfilmung. Die kommt am 2. Januar in die deutschen Kinos. William Lee, ein US-Amerikaner in Mexiko-Stadt, glaubt, die Liebe in einem anderen, viel jüngeren US-Amerikaner gefunden zu haben. Nadine Lange vom Tagesspiegel findet Daniel Craig in der Rolle des Lee, der ein Trinker ist und sich Heroin spritzt, fulminant. Lee setzt sich den Schuss, nimmt einen Schluck aus der Bierflasche und raucht, während die Kamera langsam auf sein in die Leere gleitendes Gesicht zufährt, schreibt Lange. Allein für diese abgrundtief traurige Szene, die in einer Halbtotalen endet, hätte Daniel Craig einen Oscar verdient. Eine kleine Auszeichnung für die tragikomischste Stelle in den deutschen Feuilletons vom Freitag hätte Wladimir Jessipow verdient. »Dass man sich wegen einer Suppe verkrachen kann, hätte ich nicht gedacht«, schreibt der russische Autor, der im Berliner Exil lebt, in der Welt. In Berlin hatte er Besuch von einem ukrainischen Freund. Als Jessipow sagte, er vermisse die russischen Suppen, habe sein Freund aggressiv behauptet, es gebe gar keine russischen Suppen. Alle seien aus dem Ausland geklaut. Es handle sich um russischen Imperialismus und kulturelle Aneignung«, erinnert sich Jessipow. »Im ersten Moment fand ich das sogar amüsant, diese Ausweitung der Kampfzone auf die Suppentöpfe.«
Tobias Wenzel mit seinem Blick in die Feuilletons. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie zum Ausklang der Feiertage dabei waren. Kommen Sie gut durch die Nacht.